So, schönen guten
Nachmittag. Wir könnt ihr mich gut verstehen?
Ist die Mikrofonanlage so okay? Ich begrüße euch zum Vortrag Elevator Pitch, Pitch Your Project, Pitch Your Vision. Ich finde, das ist was, was uns Informatikern oder uns Hackern oft fehlt, dass wir eigentlich die Vision oder das Projekt, für das wir Leute gewinnen wollen, dass wir das nach außen kommunizieren. Deswegen bin ich heute hier. Mein Name ist Jens Oberender. Willkommen bei diesem Vortrag. Ich habe angefangen, dass ich mir überlegt habe, Pitch Your Project, das ist, beruht im Wesentlichen auf dem Pro Elevator Pitch, den man heute in den Business Proposals sehr stark kennt. Da geht es darum, in sehr kurzer Zeit eben in einer Aufzugfahrt das Gegenüber von der eigenen Idee so weit einzunehmen, dass das bereit ist, sein Engagement, seine Unterstützung oder vielleicht sogar finanzielle Mittel dafür locker zu machen. Was haben wir heute vor uns? Wir werden ganz kurz gucken, wie funktioniert eigentlich Kommunikation oder wie funktioniert auf der anderen Seite Wahrnehmung. Als Modell dafür habe ich mir das Johari-Fenster ausgesucht. Das ist von zwei Kommunikationspsychologen entwickelt worden. Dann werden wir anschauen, wie funktioniert denn wirksame Kommunikation? Was sind denn genau die Elemente, die Kommunikation erfolgreich machen? Dann die nächste Frage, ist das überhaupt, wenn ich versuche, den anderen zu erreichen, in die Ideensphäre meines Gegenübers einzudringen, dann muss ich seine Bedürfnisse erkennen, dann muss ich erkennen, womit kann ich den packen, was ist überhaupt dessen Interesse. Und gerade wenn wir visionär arbeiten, dann wollen wir in die Richtung. Und dann ist eine der Kernfragen, fühlt sich mein Gegenüber damit wohl, dass er eine konkrete Aufgabe hat, eine Aufgabe, die in einem Pflichtenheft vor durchdekliniert ist, wo er einfach nur noch die Function Points abarbeitet? Oder möchte derjenige visionär arbeiten? Muss ich den mehr anregen, dass er an dieser tollen Idee mitwirken kann? Und ich glaube, gerade im Kontext des CCC, dass wir eher zur zweiten Gruppe gehören, nicht ausschließlich. Es kann auch mal ganz beruhigend sein, einfach ein Pflichtenheft runterzuschreiben oder abzuarbeiten. Aber ich denke, das, was wirklich unser Herzblut ist, das ist immer das visionäre Arbeiten. Das nächste, die Prinzipien des Elevator Pitches. Der Pitch ist hauptsächlich dafür da, um den anderen dazu zu bringen, quasi erstmal, wir haben diese Aufzugfahrt, ich stehe mit Bill Gates oder setzen Sie ein, wen Sie hier mögen, stehe ich im Aufzug und ich möchte, dass er mir hinterher nach 50 Sekunden 1 Million Euro leiht. Das heißt, ich muss ihn davon überzeugen, dass ich das Geld wert bin, dass ich die richtige Person bin und dass ich was Gutes damit machen kann. Ich hatte eigentlich einen PowerPoint-Slides vorbereitet, dann haben wir das hier einzeln aufgepoppt. Wir stellen uns jetzt mal vor, wir sehen nur die Felder A und B. Und das heißt, das ist quasi die Projektsicht, die mir normalerweise bewusst ist. Ich weiß, es gibt eine Außendarstellung, also quasi wie bin ich gegenüber meiner Zielgruppe präsent, was weiß die von meinem Projekt oder von meiner Vision, von meinem Vorhaben. Das kann zum Beispiel hier sein. Ich gehe, mache einen Lightning Talk und zeige der Welt, es gibt mein Projekt. Das ist gut. Es gibt aber darüber hinaus, das ist hier das Feld B, gibt es eine ganze Menge, die innerhalb des Projekts bekannt ist, aber die erstmal nicht nach außen dringen. Kann auch strategische Gründe sein. Als Beispiel hier habe ich gesagt, die Entwicklungsprioritäten. Wir alle wissen, Freiwillige sind, die Ressourcen der Freiwilligen sind ein wertvolles Gut. Da kann es mal sein, dass das Projekt zwar nach außen claimt, es gibt ein Feature, wir wollen das implementieren, aber die tatsächliche Implementierung, die kann sich dann doch noch etwas hinziehen. Und das sind jetzt nur die Dimensionen, die quasi derer sich das Projektteam bewusst ist. Das ist jetzt hier die linke Seite des Johari-Fensters. In der oberen Hälfte, in der oberen Spalte, die Sachen, die Aspekte, die dem Projekt bekannt, Entschuldigung, die den Projekt Außenstehenden bekannt sind, also A und B, und in der Spalte, die Sachen, die dem Projekt bekannt sind. dann kommen wir genau zu dem Blind Spot, zu dem blinden Fleck. Das heißt Sachen, die außen über das Projekt bekannt sind, worüber sich die Teammitglieder vielleicht gar nicht bewusst sind. Und wenn wir über Kommunikation reden, also darüber, dass wir den anderen von was überzeugen wollen, dann müssen wir an diesem Gebiet arbeiten, an dieser Grenze hier. Wir müssen das verschieben. Wir müssen den anderen da abholen, was er über unser Projekt weiß, und müssen ihn mit ins Boot holen. Und müssen vor allem auf seine Argumente hören. Also es ist nicht ausschließlich eine Sendung, sondern es ist auch ganz viel hören, was der andere sagt. Und es gibt unbekanntes Tabu, heißt das Feld. Das sind Sachen, die sind weder im Projektteam noch nach außen bekannt. Und das ist auch gut so. Das wollen wir auch nicht ändern. Diese Sachen sind außen vor. Das kann zum Beispiel sein, die Firmenzugehörigkeit. Dass mein Brötchengeber vielleicht ähnliche Interessen hat und dass ich gar nicht will, dass nach außen oder auch nur im Projektteam bekannt wird, was meine anderen Rollen sind. Auch das sähe jetzt animiert etwas anders aus, aber auf jeden Fall, wir haben hier das Gebiet A. Das Gebiet A ist vielleicht vor unserer Bestandsaufnahme noch relativ klein und unser Ziel ist jetzt, das systematisch zu erweitern. Der einfachste Weg ist, C zu erobern, das Selbstverständnis erweitern. Das heißt, das Projektteam setzt sich zusammen. Was sind überhaupt unsere Ziele? Woran wollen wir gemeinsam arbeiten? Und dann kann ich quasi Teile aus dem Wissen des Projektteams in die Öffentlichkeit auslagern. Ich kann das dokumentieren. Das kann sein in den Logmeldungen, im Repository oder eben in einem Wiki, dass ich das quasi Öffentlichkeit mache. Und das ist ja für die allermeisten Open-Source-Projekte auch der Fall, dass das sehr stark in der Öffentlichkeit getrieben ist. Apropos, wenn ihr Ideen habt, Einsprüche, einfach melden. Ich werde euch dann am Ende der Folie normalerweise dran nehmen. Etwas schwieriger, und das ist im Prinzip das Thema dieses Vortrags, wie kann ich A vergrößern, indem ich vom blinden Fleck, von dem Segment B, was abnehme. Und das ist, habe ich eben schon angerissen, ist beruht auf Interaktion. Ich muss in einen Dialog treten mit dem. Mit meinem Kunden, mit meiner Zielgruppe. Was weiß die Zielgruppe über mein Projekt oder was möchte sie gerne wissen? Viel wichtiger. Und als Benefit, das ist für mich die schöne Sache daran, als Benefit kann ich gleichzeitig das hier verkleinern. Ich habe eben gesagt, als Beispiel dort Firmenzugehörigkeit. Es sind aber auch Sachen, die vielleicht einfach meine Selbsterkenntnis stärken. Warum mache ich dieses Projekt? Was sind die Interessen, die ich hier mit diesem Projekt verfolge? Und gerade wenn ich an meine Zielgruppe rangehe, was nutzt die überhaupt davon? Dann kann ich hier, ich kann Tiefgründiges erfahren. Und das ist ein ganz starker Motivator, das Projekt überhaupt zu stemmen. Das heißt, da geht vieles hin. Und ich kann dabei meine Wahrnehmungsfilter überdenken. Normal, Programmierer, Wahrnehmung, als Geek habe ich ja ein ganz bestimmtes Modell von der Welt, was die Benutzer mit meinem Produkt machen. Und das ist oft sehr einfach. Und ich kann gar nicht erkennen, was für eine Vielfalt dahinter steckt. Da möchte ich, dass wir hinkommen, dass wir das stärker einbinden. Das heißt, dass wir dem Gegenüber erfragen, was hat er denn von meiner, also jetzt in dessen Wahrnehmungsfilter, was hat er denn von dem verstanden, was ich ihm transportiert habe, vielleicht mit der Webseite, mit dem Lightning Talk, oder aus der Installationsanweisung, und was hat er verstanden, insbesondere was wollte ich ihm mitteilen, was hat er nicht verstanden, und dann kann ich Kommunikation zum Gelingen bringen. Genau, die Verkleinerung von D oder die Erweiterung von D hier in diesem Bereich, tiefgründiges Erfahren, das kann mir genauer sagen, wo ich überhaupt hin will. Das Thema, wie wirksam ist meine Kommunikation? Wenn wir aus dem Bereich Projekte kommen, so wie wir das oft beruflich haben, da gibt es ein ganz klares Ziel. Das heißt, ich informiere. Typischerweise informiere ich den Auftraggeber, der hat Geld investiert, der will eine Leistung sehen, also dieses typische Dreieck, Ressourcen, Zeit und Termine? Ja. Egal. Auf jeden Fall, es geht darum, zu kommunizieren, sind denn die bisherigen Ziele erreicht worden, zum Beispiel konnten wir Nutzern vermitteln, dass sie das brauchbar einsetzen können, wie ist der geschätzte Ressourcenbedarf, und entsprechend sind dann auch die Argumente, diese Inhalte zu verkaufen. Das heißt, muss ich das Gegenüber zielgerichtet ansprechen, das ist jetzt dann genau das, was wir im Elevator Pitch machen werden, aber ich habe vor allem eine sehr klare Sprache, also das, was ihr vielleicht als Manager Summary kennt, also diese eine Seite, die irgendwie einen komplexen technischen Bericht auf einen einzelnen Punkt bringt. Was ist das Argument, was hier drin steckt? Ich nehme da quasi voraus, was ist denn für mein Gegenüber relevant? Was ist das für sein Entscheidungskriterium? Der muss vielleicht sagen, das Budget wird erhöht oder das Projekt wird abgebrochen. Und für diese Fragestellung muss ich ihm handgedrechselt quasi sehr zielgerichtet kommunizieren, was soll er tun? Und die Frage ist hierbei immer, ist das Ding rentabel? Das heißt, können wir vielleicht noch mehr Umsätze schaffen mit diesem Produkt? Oder was kann ein guter Grund sein, das Projekt fortzusetzen? Jetzt habe ich schon gesagt, das ist für Freiwilligenarbeit, wie wir die in Open-Source-Projekten haben. Da haben wir eben keine Vertragsverhältnisse, wir haben überhaupt keine Handhabe, dass meine Teammitarbeiter quasi an dem gleichen Strang ziehen, wie das Projekt will. Die haben wir einfach nicht. Und deswegen müssen wir ganz anders vorgehen. Gerade für mich ist jetzt der Fall, ich möchte mit der Vision, möchte ich mein Gegenüber erstmal dazu bringen, in das Projekt mit einzusteigen. Die Projekte, die wir so anstreben, die wenigsten davon sind alleine zu lösen. Wir müssen uns immer darauf verlassen, dass wir irgendwo Support kriegen. Haben wir auch gestern im Depression-Talk gehört, dass man von vornherein auch darauf achten sollte, dass man einfach diese Ressourcen verteilt, dass eben keiner einzeln ausbrennt, nur weil das Projekt gerade gut läuft. Deswegen, ganz wichtig, was sind die Visionen, mit denen ich dieses Projekt durchziehen will? Und wenn ich jetzt ein Gegenüber anwerben will, ein Coder oder vielleicht ein Grafiker, was auch immer, ein Designer, dann muss ich vor allem Begeisterung wecken. Das heißt, diese Ziele hier, Rentabilität, alles egal. Wir setzen einen ganz anderen Punkt an. Wenn ich mit diesem Gegenüber rede, dann muss ich vor allem darauf achten, ist denn das Zukunftsbild, was ich da projiziere, diese Vision, ist die für ihn wünschenswert? Ist die ein Ziel, was er mit mir teilen kann? Und dann sind auch eben entsprechend meine Argumente. Ich weise nach, dass es ein attraktives Bild ist, dass es, no. Hackerethik haben wir heute auch schon drüber geredet. Ich kann die Werte adressieren, warum der andere seine Ressourcen dafür einsetzen soll. Und ganz wichtig, das wird sich durch den ganzen Vortrag durchziehen, wie kann ich das erlebbar machen? Die Dankbarkeit in der Community, woran kann ich die festmachen? Und ich denke, da können wir auch insgesamt drüber nachdenken, jetzt nicht auf ein einzelnes Projekt, sondern es ist immer die Frage, dann wird vielleicht mit Downloadzahlen argumentiert, das ist aber ja relativ schwach, oder mit Bewertungen, aber wir wissen auch, diejenigen, die bewerten, sind am ehesten die sich beschweren. Also da hat man eigentlich kein brauchbares Datenmaterial. Das heißt, warum ist diese Vision, die ich habe, die ich verfolge, für die sehr viele Ressourcen eingesetzt werden, warum ist die wünschenswert? Und Gott sei Dank ist es ja so, dass wir nicht immer, dass wir die Wahl haben, was wir tun. In manchen Bereichen sind wir sehr fremdbestimmt, wohingegen in anderen wir sehr selbstbestimmt agieren können. Und beides hat seine Vorteile. Ich will hier gar nichts verteufeln. Es kann gut sein, es gibt Persönlichkeiten, die sagen, ich möchte eine klare Arbeitsanweisung, ich mache nach meiner 35-Stunden-Woche Schluss, aber ich möchte dann auch was geleistet haben. Dann sind wir hier eher hier drüben. Konkrete, präzise Aufgabenstellung. Oder wir sind auf der anderen Seite, ich möchte etwas tun, was die Welt verändert. Dann sind wir eher so Freigeist, kreativer. Jetzt habe ich hier zwei Punkte dazwischen. Der Projektarbeiter, in der IT haben wir ja nur noch Projekte, das ist auch ein bisschen übertrieben, aber fast. Aber beim Projekt, das basiert im Wesentlichen auf Belohnung. also sprich extrinsische Motivatoren. Es gibt eben Geld für Arbeit. Entsprechend gibt es dann auch Leistungskontrolle. Das heißt, es werden Function Points abgearbeitet und wenn die Testfälle bestanden werden, dann gibt es eben eine Teilfreischaltung, die sich dann möglicherweise eben in Gehalt ergibt. Und der Teufelskreis, in dem wir da reinlaufen, ist, dass jeder, der diese Fertigkeiten hat, kann diese Position ausfüllen. Das heißt, ich habe als Projektmitarbeiter dort gar keine Möglichkeit gegenüber meinem Manager da durchzugreifen, weil wenn ich dem nicht mehr genehm bin, dann nimmt er halt den nächsten mit dem gleichen Skillset. Also das Schlagwort, was hier hinter steht, ist, dass wir hier mit den Fertigkeiten haben wir Human Resources, also es wird jemand beurteilt aufgrund der Fähigkeiten, die er beherrscht, zum Beispiel die Programmiersprache, die er beherrscht. Und hier auf der rechten Seite, dort ist es so, dass ich auf Eigenschaften eingehe, die eben persönlich sind, die diesem Individuum anheften. Das heißt, ich mache mich, wenn ich hier visionär arbeite, wenn ich kreativ arbeite, dann betrifft mich sowas wie Gehalt nicht direkt, auch unmittelbar, aber eigentlich das Ziel, warum ich das tue, das ist, weil ich mich selbst vertiefen will, weil ich etwas um meiner selbst willen tun will, also intrinsisch motiviert. Und hier geht es eben ums Individuum. Das Gegenstück aus der Arbeitswelt ist dann eben Resourceful Humans, also das Gegenstück. Dort geht es eben um das Individuum. Was ist denn, was kann diese Persönlichkeit schaffen? Und ich glaube, das haben wir in der Hackerszene ganz klar, dass es eigentlich nicht darum geht, dass jemand was programmiert hat, sondern das Gestaltende. Und das finde ich eine sehr faszinierende Idee. Und das hat ganz klar mit der Vision zu tun. Dann kann man sich ja fragen, Ziele und Vision hängen ja irgendwie zusammen. Ja, natürlich tun sie das. Wenn wir von rechts nach links gehen, haben wir ganz oben die Vision, dann darunter ein Leitbild, dem sich eine Firma oder eine Organisation verschreibt, eine Teilgruppe, dann die Strategie, mit der ich was ausführen will, das konkrete Ziel dann und in dem Ziel die Maßnahmen, die umgesetzt werden. Jetzt will ich hier kurz auf der Folie erläutern, wie man das definiert. Was sind die Kriterien, dass ich entweder ein gutes Ziel oder dass die Vision prägnant formuliert ist? Beim Ziel gibt es die Abkürzung SMART, smarte Ziele. SMART bedeutet, also die Abkürzung steht für spezifisch, also wir sollen wissen, was wollen wir überhaupt damit. Das heißt, das Ziel muss so prägnant formuliert sein, dass klar ist, um was es hier geht. Ist die Zielerreichung messbar? Zum Beispiel Anzahl von Function Points, die ich implementiere, oder auf einer abstrakteren Ebene tut denn die GUI das, was sie soll? Also kann ich das damit tun, wofür es eingesetzt werden soll? Ist das Ziel ausführbar, also gehen daraus konkrete Maßnahmen hervor, die dann umzusetzen sind? Ist es überhaupt realistisch? Ist das mit dieser Zeit und diesem Budget einzuhalten und terminierbar? Wendet sich auch wieder an die Erreichbarkeit des Zeitziels. Oder kann ich mir einen konkreten, also ist das Ziel so konkret formuliert, dass ich sagen kann, das wird bis August fertig? Also kann ich quasi alle weiteren Umgebungsabhängigkeiten so weit eliminieren, dass ich einen konkreten Plan daraus machen kann. Und das ist wunderbar. Wir arbeiten sehr oft mit smarten Zielen, weil die sind einfach erfolgversprechend. Und dennoch kann das nicht das Richtige sein für die Vision. Bei der Vision ist es nämlich etwas Weiches. Ich kann zwar eine schöne Vision mir ausdenken, das heißt, hier versuche ich dann eine Zukunft vorauszunehmen. Ich will aber flexibel bleiben. Ich will mich ja gar nicht festlegen, wie die Zukunft des Projekts aussieht. Ich will nur einen Weg zeichnen, der quasi das Denken anregt, der mich dahin bringt, dass ich vorangehe. Es muss ein vorstellbares Ziel sein, also denkbar. Wenn die Projektteammitglieder sagen, das ist ja, wir revolutionieren nie in die Welt, das ist ja völlig unvorstellbar, dann werden sie es auch nicht für sich akzeptieren können. Das heißt, das Ziel muss so weit vorstellbar sein, dass sie daran mitwirken wollen. Wünschenswert hatte ich schon genannt. Es muss fokussiert sein. Das heißt, es muss plausibel sein, dass ich mit der gegebenen Menge von Ressourcen das erreichen kann. Und es muss kommunizierbar sein. Auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich zum Beispiel die ganzen Kunstschaffenden, die haben vielleicht nicht direkt was, was sie kommunizieren können. Da ist erst das Ergebnis ihrer Arbeit kommunizierbar. Und da ist die Frage, wie können wir unsere Ziel, unsere Vision so formulieren, dass wir die auch tatsächlich dann kommunizieren können. Gibt es Fragen zu dieser Abspaltung? Ansonsten gehen wir einfach gleich nochmal drauf ein. Ich würde jetzt auf den nächsten 4 Folien vorstellen, wie Elevator Pitches laufen. Wer von euch ist schon mal mit einem Elevator Pitch in Kontakt gekommen? Hat schon mal jemand angehalten? Okay. Jetzt darf ich noch fragen, in einem Open-Source-Kontext oder in einem professionellen Kontext? Also muss ich ja nicht ausschließen. Professionell, ja? Dahin? Okay, sehr schön. Okay, genau, also den Geschäftsplan pitchen, das ist das Übliche. Die Basiselemente des Elevator-Pitches sind im Wesentlichen quasi die Kernbotschaft. Womit überzeichne ich meinen Pitch? Das soll erstmal attraktiv sein, das muss in 5-6 Worten knackig klar machen, worum geht es mir überhaupt? Was ist das Thema, worum es hier geht? Das Allerwichtigste ist the hook, also der Anker. Wenn ich in dieser Aufzugfahrt nur 50 Sekunden habe, den anderen zu begeistern, sein Interesse zu wecken, dann muss ich mir genau überlegen, was kann ich denn da angeben, womit kann ich ihn wachkitzeln? Was ist so nachhaltig, dass er trotz seines weiteren Terminplans meine Visitenkarte ganz oben auf den Stapel legt und mich heute Abend zurückruft? Das ist die Frage, die ihr euch stellen solltet. Und daraus folgt eigentlich alles andere. Daraus folgt genau, dass ich mir klar sein muss, was sind seine Bedürfnisse, wie kann ich diese Bedürfnisse erfüllen oder wie verkaufe ich ihm das? Warum soll er glauben, dass ich die beste Person bin, die sein Problem lösen kann? Und überhaupt, was ist das Problem? Warum ist das Problem relevant? Warum hat das Problem einen Markt, wenn ich jetzt im Ziel bin und nicht in der Vision? Und warum mache ich das? Warum sehe ich einen Marktanteil in einer Marktnische, die vielleicht schon von Konkurrenten besetzt ist? Also was grenzt mich ab? Im Prinzip, wenn ich diese 5 Fragen beantworte, dann kann ich den anderen in die Tasche, dann kann ich den anderen mitnehmen. Und da steckt jetzt im Prinzip das Magic drin. Also das ist jetzt sehr viel Arbeit. Immer und immer wieder, vielleicht könnt ihr mir zustimmen, den Pitch vorzubereiten, zu testen, mit einem Zielpublikum das zu testen und dann zu schauen, was war wirksam, auf welche Elemente sind sie angesprochen, was ist vielleicht gar nicht angekommen, weil es in dessen Wahrnehmungsfilter schon weggefallen ist, weil vielleicht irgendwelche Werbeslogans immer auf das gleiche Argument hauen. Also quasi, wie kann ich mich auch in der Kommunikation von meinen Konkurrenten abheben? Nicht im Sinne von, ich mache was ganz Neues, aber im Sinne von, ich bringe neue Argumente, die den Nagel auf den Kopf treffen. Ich habe, da gibt es diverse Modelle, gibt es jede Menge Literatur dazu. Ansonsten leider auch auf YouTube eine Menge Anleitungen. ich habe das mal auf 3 Schritte runtergebrochen, 3 Schritte, die ich für relevant halte. Und ich gehe jetzt gleichzeitig sowohl auf den Elevator-Pitch als auch auf die Vision ein. Also eigentlich eher auf die Vision, weil Elevator-Pitch können wir hinter uns lassen. Da gibt es jede Woche Workshops für, das kann man leicht erlernen. Aber die Vision, da, quasi den Schritt davor, wie kann ich erstmal jemanden dafür gewinnen, mit mir zu arbeiten, das ist, glaube ich, das Schwierigere. Und wenn ich beginne, das zu formulieren, da wird man erstmal 5 Seiten schreiben, wird das dann wieder runterdampfen auf 1/2 Seite. Und die Frage ist dahin, wie gebe ich dem Bedeutung meinem Vorhaben? Was ist die Bedeutung? Warum wollen wir dahin? Und dann muss ich eben dort diese ganze Dimension des Dahinter vermitteln, meines Vorhabens. Wenn ich die Leute ins Boot holen will, vor allem der nächste wichtige Punkt, die Zugehörigkeit vermitteln. Das heißt, den anderen auf seine Gedanken so einzugehen, quasi ihn auch da aktiv mit einzubeziehen, dass er sagt, darum geht es uns allen, dass das Team hinter dieser Vision steht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, man versucht, die Vision kann ich ja nicht auf Papier aufschreiben und dann einfach meinen Teammitgliedern vorlegen, wie das mit irgendwelchen Vorschriften ist, sondern ich werde regelmäßig Workshops machen, diese Vision weiterentwickeln, schauen, sind wir noch auf Kurs, ist unsere Vision überhaupt noch visionär genug, haben wir vielleicht schon Sachen erreicht davon oder haben vielleicht unsere Konkurrenten schon Ideen davon belegt. Das heißt, wir müssen das einmal iterativ verbessern, wir müssen, sagen wir mal, jeden Monat darüber nachdenken und müssen das aber bis zur Basis bringen. Es muss jeder dabei sein, jeder muss hinter dieser formulierten Vision dann stehen. Und dabei ein Prinzip eben, denken ohne Schere, also wie wir das beim Brainstorming kennen, es werden erstmal Gedanken geäußert, aber wir lassen erstmal nichts von den Tisch fallen. Auch wenn eine Idee erstmal unerreichbar scheint, sie kann uns eine Richtung weisen und vielleicht geht es darum, einfach diese Richtung zu formulieren. Und dann habe ich ein Zitat gefunden, das ich ganz nett finde. Es geht gar nicht darum, es wurden ganz viele Untersuchungen gemacht, ob Visionsentwicklung überhaupt effektiv ist, also effektiv im Sinne von Business-Zielen jetzt. Und da gab es eine Untersuchung, die hat gesagt, besonders effektiv waren die Unternehmen, die zwar eine Vision formuliert haben, die aber nicht benutzt haben, um sich von der Konkurrenz abzuheben, sondern die sich selbst überflügeln wollten. Das heißt, ich kann immer aus dem Status quo kann ich sagen, wo wird mein Projekt in 3 Jahren stehen. Und das kann ich so extrapolieren und kann sagen, naja, wie geht ein bisschen mehr, wo könnte das hingehen? Und das zu formulieren, wir wissen auch aus dieser ganzen Zieldiskussion, also es ist so ein abgelutschtes Coaching-Thema, wenn wir Ziele schriftlich fassen, dann hilft uns das viel besser in der Entwicklung, einfach zu überprüfen, konnten wir die Ziele einhalten. Und genauso mit der Vision. Die Vision ist vielleicht ein weiches Ziel, die wird sich ständig fortschreiben, aber wir können da extrem über uns hinauswachsen. Beim zweiten Schritt, also die Zusammenfassung vom ersten Schritt ist jetzt erstmal, wir haben ein Dokument, die Mitarbeiter haben daran mitgearbeitet und da steht jetzt erstmal drin, was sind unsere Visionen. Wunderbar. Der nächste Punkt, wie kann ich jetzt von meiner Zielgruppe, also von meinem Investor oder eben von dem Programmierer, der möglicherweise mit mir Code entwickelt oder eine Architektur designt, wie kann ich denn den begeistern dafür? Das heißt, ich muss erstmal verstehen, was hat er für Bedürfnisse? Ist das möchte der Macht haben oder möchte der Macht haben zu gestalten, was wir eben hatten? Ist er selbstbestimmt? Also quasi kann ich dem nur ein positives Ziel geben und er sagt, genau daran möchte ich arbeiten, das ist mein Thema, da möchte ich weiterkommen? Oder ist es jemand, der eine konkrete Vorgabe braucht? Und für beides muss ich irgendwie vorbereitet sein. Das ist eine völlig unterschiedliche Argumentation. Und das ist auch beides wertvoll. Im Wesentlichen geht es aber dann darum, die Wirksamkeit zu erläutern. Die unterschiedlichen Zielgruppen könnten sein, eben Entwickler, dann Multiplikatoren. Das heißt, wenn mein Produkt mal eine gewisse Reife hat, muss ich ja dafür sorgen, dass es also ein Feedback aus der Community gibt. Dann muss ich erstmal erreichen, dass die Community erfährt, dass es mich gibt. Die Lightning Talks hier sind natürlich perfektes Beispiel, haben aber vielleicht nicht alle die Möglichkeit dazu. Ansonsten muss man eben eine Zielgruppe gesondert rantreten. Wenn man irgendwie was für eine Modellbahn entwickelt, dann muss man eben im lokalen Modellbahnverein vorsprechen und einfach die User begeistern damit. Die schwierigste Zielgruppe sind dann die Entscheider, also diejenigen, die Geld locker machen können. Und für alle haben unterschiedliche Bedürfnisse und derer muss man sich erstmal klar werden. Und ob diese Bedürfnisse erfüllt werden können, das liegt daran, einerseits am Nutzen, also ob ich den vermitteln kann, was der Nutzen ist und welche Erfolge ich damit habe. Wenn wir nochmal ganz vorgehen zum Juhari-Fenster, da hatten wir diese Unterscheidung, also die Darstellung oder das Wissen in der Zielgruppe beruht irgendwie auf der Präsenz oder eben auf Webauftritten und so weiter. Das heißt, hier kann ich klassisch sagen, was kann ich denn mit diesem Tool machen? Also auch genau das, was man bei Open Source Software dann typischerweise sieht. Aber es geht ja eigentlich darum, die Dimension dahinter. Vielleicht gibt es noch 20 andere Tools, die das Gleiche machen. Warum bin ich denn besser als die? Diese Frage muss ich mir selber stellen. Kann ich vielleicht schneller lernen oder ist es intuitiver? Was ist das Kriterium, was diese Zielgruppe besonders anzieht? Und in diesem Schritt, je nachdem wer die Zielgruppe ist, geht es auch darum, Vertrauen aufzubauen. Vertrauen kann sein, dass dieses Projekt zu Ende entwickelt wird, dass es langfristig supportet wird, dass die Kompetenz da ist, das überhaupt zu entwickeln. Auch da, denke ich, ist nochmal eine große Tiefe drin, wie kann ich meinem Gegenüber dieses Vertrauen vermitteln. Und der schwierigste Schritt ist dann, sich so vorzubereiten, dass ich das in einer 50 Sekunden Aufzugfahrt dann auch abspulen kann. Es braucht einige Übungen und ich finde, es sind drei Sachen wichtig dabei. Einmal, warum unterstütze ich das, also was ich Botschaft, was gefällt mir persönlich daran und was will ich nicht. Ich muss auch immer eine Abgrenzung schaffen. Haben wir auch gerade in der Hackerethik gehört. Es geht immer darum, quasi die Grenze aufzuzeigen. Die ist im einfachsten Fall binär, aber bei der Vision sollte sie erstmal binär sein. Es gibt was, da will ich hin und es gibt was, da will ich nicht hin. Und was könnte einfacher und überzeugender sein als eine Vision, die erlebbar ist? Das heißt, dass wenn die Vision im Handeln erlebbar ist, das ist absolut das Wertvollste, was wir haben können. Genau, was will ich euch empfehlen? Tom DeMarco mit Spielräume. Dann, wenn sich jemand für diese Persönlichkeitsaspekte mehr interessiert, empfehle ich als Einstiegspunkt den Myers-Briggs-Typindikator. Da geht es eben darum, was sind so unsere grundlegenden Verhaltensweisen. Die Folien werden veröffentlicht, aber gut zu wissen, dass sie sich auf jeden Fall verbreiten. Genau, zu Myers-Briggs wollte ich kurz sagen, also es geht gar nicht darum, wie ich mit Leuten handle, sondern ich möchte, für mich war die Motivation immer, besser zu verstehen, wie andere Leute denken, wie sie in ein Argument aufnehmen. Und das ist dann quasi genau in dem Schritt, wenn ich versuche, in den Dialog zu treten, den blinden Fleck auszumerzen, dann kann ich das sehr erfolgreich damit machen. Ja. Meine Schlussfolie, also mein Aufruf an euch, arbeitet daran, macht erlebbar, was eure Vision ist. Also werdet euch eure Vision erstmal klar, formuliert die. Das ist immer ein Experiment, macht das in Interaktion, geht raus, fragt euren Kumpel, was hältst du davon, dass ich das tue? Was sagt dir das? Was nimmst du, was hörst du dabei? Also lasst euch auf dieses Experiment ein, im besten Sinne eben, genau, der Punkt, Bedürfnisse adressieren, geht eigentlich durch alle Lebensbereiche. In der Vision besonders wichtig, was ist eigentlich die Motivation? Wenn ich jemanden habe, der freiwillig, der unentgeltlich hart arbeitet, dann tut er das genau, weil er irgendwie eigene Ziele verwirklichen will. Und wenn ihr begriffen habt, was das ist, dann kann das eigentlich nur gut zusammengehen. Und der schlechteste Fall ist eben, wenn es da so Reibereien gibt. Also es gibt den Stephen Covey, der diese 7 Wege zur Effizienz aufgezeigt hat. Und der sagt eben, die Effizienz ist dann da, wenn quasi der Weg, also die Vision, wenn das mit den Zielen in eine Richtung geht. Und wenn nicht, dann gibt es eben Verluste an dieser Stelle. Und so eine Vision nach außen zu publizieren, zu tragen, das ist wunderschön, das ist aber nicht alles. Ohne Innenleben gibt es keine Außenwirkung. Das heißt, wenn euer Team diese Werte nicht trägt, dann werdet ihr sie auch nicht dauerhaft nach außen vertreten können. Und jetzt freue ich mich noch auf eine Diskussion. Vielleicht erzählt ihr mal, wie das für euch war. Habt ihr den visionären Aspekt rüberbringen können, wenn ihr selbst Pitches gehalten habt, und natürlich auf eure Fragen. Vielen Dank.
Ganz einfache Frage. Hast du schon mal ein Open-Source-Projekt gemacht?
In Teilen, ja. Aber nie in einer größeren Organisation. Also halt eben chaotisch, sagen wir mal, 3-Mann-Projekte.
Meine Erfahrung ist das auch. Ich mache das seit 12 Jahren. Das ist mir, muss ich sagen, alles viel zu theoretisch. Und Visionen formulieren, also A, mit vielen Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, mailst du mal und triffst dich nicht, oder wie du sagtest, man sollte regelmäßig das nochmal überprüfen. Also das ist alles schön und gut, aber ich glaube, gut, vielleicht sind dadurch einige Projekte auch nicht so erfolgreich. Das ist einfach nicht umsetzbar, weil die Leute es auch in ihrer Freizeit machen. Und du hast die Kontinuität gar nicht. Da kommt mal einer, sagt, ich finde deine Software gut, ich will dir mal helfen ein halbes Jahr. Und dann ist er wieder weg, und da kann man erst gar nicht irgendwelche Visionen aufbauen, oder ja, selbst ein Gemeinschaftsgefühl ist relativ schwer, weil man sich schon mehr auf das Technische konzentrieren will, weil ich glaube, sonst hätte ich in den vielen Jahren, wo ich was mache, meine Software nicht so weit gebracht. Also ich denke, ich weiß nicht, ob es anderen genauso geht, aber wir konzentrieren uns auf die Technik, weil da haben wir schon genug zu tun.
Ja. Aber du kannst dann deine eigene Vision so weit formulieren, dass die anderen sagen, da hängen wir uns mit dran. Würdest du das sagen?
Ja. Was heißt, hängen wir uns mit dran? Die sagen, ja, ist alles schön und gut, und dann mach mal. Und dann ist man eigentlich allein da mit der Arbeit. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass einige Leute, die auch über ein paar Jahre mitgearbeitet haben, mehr die Visionäre waren, die hatten auch tolle Visionen. Und dann, wenn ich dann gesagt habe, so jetzt, wie sieht es denn aus, mal in die konkrete Umsetzung, also wo sind die Leute, die dann auch wirklich was implementieren, da war dann keiner da. Also da hatte ich in meinem Projekt das große Problem, Visionäre habe ich genug, weil jeder will Architekt und Visionär sein, aber die tägliche Handarbeit, mal einen Bug fixen, sich wenn es so was Einfaches ist wie die Webseite kümmern, das macht keiner. Also, und da weiß ich auch nicht, ob mit diesen sehr abstrakten Vorschlägen, die du gemacht hast, ob ich damit die Leute motivieren könnte. Weil die Leute sagen, nee, weißt du was, heute ist schönes Wetter, ich gehe lieber mit meinem Hund spazieren, als die 3 Tippfehler auf der Webseite zu beheben oder nochmal einen Test zu machen.
Ja, das ist ein Riesenproblem. Also ich denke, es basiert darauf, dass wir gut, wenn wir den anderen erkennen, wenn der sich wertgeschätzt fühlt, wenn er weiß, warum er Teil dieses Projektes ist, dann kriege ich ihn vielleicht eher dahin. Er wird natürlich trotzdem eventuell mit seinem Hund spazieren gehen, das ist schon richtig. Aber vielleicht kann ich ihn eher erreichen mit meiner Bitte, dass er eben quasi diese gemeinsame Vision zum Ende bringt, als wenn er einfach nur sich als ein loser Teil daran sieht.
Also erstmal danke für den Vortrag. Ich habe da bestimmt ein paar Sachen mitnehmen können. Mhm. Wie mein Vorredner habe ich so ein bisschen Probleme, dass insgesamt mit der Realität abzugleichen, weil das, was du beschrieben hast, ist entweder jemand, der Macht hat, davon zu überzeugen, dass man irgendwie zusammenkommt, dass man was zusammen macht. Mhm. Oder, wie mein Vorredner meinte, die Realität sieht anders aus, nämlich dass man in der Arbeit drinsteckt, und die Arbeit ist halt häufig Teamarbeit. Wenn man irgendwie Teamleader ist, dann muss man vielleicht natürlich seine Kollegen davon überzeugen, dass man eine Vision hat und den Weg zeigen. Aber die Praxis zeigt ja, dass Kommunikation halt schwierig ist und dass es Typen gibt wie Visionäre, die Arbeitsbiene, mhm, hast du auch gezeigt, der irgendwie eher so Aufgaben braucht, die er abarbeitet. Aber dann gibt es ja zum Beispiel auch immer noch den Kritiker, der auch ein ganz wertvoller Typ ist, weil er halt vielleicht manchmal Visionen kaputt macht, aber halt einen Realitätscheck macht. Und ich denke, vor allen Dingen, wenn man flache Hierarchien hat, dass man sich eher so über Typen im Team Gedanken machen müsste und dass jeder wertvoll ist. Zum Beispiel.
Die Teamrollen, ja. Dass man auf jeden Fall alle, dass man die verschiedenen Rollen, die du genannt hast, dass du die alle wertschätzt und dass du ihnen ihren Raum gibst. Und das aber auch quasi, das ist dann eher so eine Moderationsaufgabe, sag ich mal. Ich kenne das jetzt nur aus so Live-Moderationen. Wie würdest du sagen, ist das, wenn du quasi das verteilte Entwicklerteam hast, die vielleicht schon gar keinen Zeitpunkt gemeinsam finden, wie könnte man dann damit umgehen? Also das, was ja passiert, ist einfach, dass dann einfach das Wiki geflutet wird oder dass die Kommentare von bestimmten Seiten, sprich der Kritiker hauptsächlich, dass die reinkommen und dass sich die anderen darin in ihrer Arbeit aber eigentlich eher behindert fühlen. Das ist dann definitiv die Aufgabe von so einem Entwicklungsleiter. Und keine leichte, ja.
Ja. Vielen Dank für den Vortrag. Ich mache jetzt seit 2003 auch freie Software. Aber ich hatte bis jetzt noch nicht das Vergnügen, auch nur mit einem einzigen Entscheidungsträger mal 50 Sekunden Aufzug zu fahren. Das liegt natürlich nur an mir, aber ich würde es auch nicht suchen. Danke.
Also an wen du die Vision vermittelst, also du quasi der Elevator-Pitch als Werkzeug, bei knapper Aufmerksamkeit in kurzer Zeit die Aufmerksamkeit des Gegenübers zu erregen, entweder eben eines Entscheiders oder eben der Mitstreiter. Das ist sehr gesund. Aber siehst du öffentliche Interessenten an dem Projekt? Also,
das ändert nichts an meiner Vision.
Ja. Und welche Art von Unterstützern brauchst du oder könntest du gebrauchen, um effektiver zu werden?
Vielleicht mal, ob jemand mitmacht, aber es will halt keiner mitmachen. Du machst weiter, Adrian. Das ist nicht mal ein Problem.
Okay.
Ja, das ist ja auch, das zeigt ja auch, dass deine Vision stark ist, wenn du dann selbst dahinter stehst. Also ein Gedanke, der mir beim Entwickeln der Folien kam, war, dass man eigentlich auch so, also dass ich für mich einsehen kann, dass ich verschiedene Skills habe, die einfach nicht so gut sind, dass ich mir zum Beispiel jemanden suche, der gerne PR macht, der ein Herz dafür hat, dass er Webseiten bis ins Detail ausfeilt und da viel Zeit reinsteckt. Und da quasi zu erkennen, okay, ich quasi in dieser Vision habe ich jetzt einfach verschiedene Aspekte, die ich belegen muss. Ein paar kann ich selbst belegen, muss ich aber nicht. Ja? Und dass ich dann quasi diese anderen Aspekte gezielt jemanden verkaufe. Aber klar, ich brauche irgendwie einen Anfangspunkt. So eine Konferenz hier ist ja perfekt, um einfach jemand anderen für die Idee zu interessieren, für die Vision. Danke. Haben wir noch Fragen? Dann danke ich euch und wünsche euch noch viel Spaß auf der SIGINT.